Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute einen jungen Mann zu Gast, den ich glaube ich schon seit Jahrzehnten, dessen Laufbahn ich seit Jahrzehnten schon verfolge, obwohl wir beide gar nicht so alt sind. Ein junger Mann, den ich schon im Fernsehen gesehen habe und auf diversen Theaterbühnen, unter anderem natürlich bei den Festspielen in Bad Hersfeld. Heute bei mir Markus Majowski. Hallo Markus.
Hey Shaggy, wie geht's dir?
Gut geht's mir. Freue mich sehr, dich jetzt hier zu Gast zu haben, weil ich kenne dich, wie gesagt, schon lange. Du kennst mich nicht, aber ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ein bisschen was von dir erzählen wirst.
Ja, ich bin auch ganz gespannt und bin für dich da und für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich habe dich ja schon etliche Mal in Bad Hersfeld bei den Festspielen gesehen. Da werden wir auch gleich drüber reden und auch, was du gerade im Moment so machst. Aber wir fangen bei dir auch ganz vorne an. Du bist du bist in Berlin geboren, ja? Du bist in Berlin geboren und aufgewachsen.
Ja, ich bin in Charlottenburger Rotznase, sagt man ganz gerne bei uns. Also ein echter Wessi. Und Kind eines Künstlers und einer wunderbaren Schneiderin mit zwei älteren Schwestern. Ich bin der Jüngste.
War dir schon damals irgendwann klar, dass du auf die Bühne gehörst oder vor die Kamera gehörst? Wolltest du schon immer Schauspieler, Komiker werden?
Mir war es selber, glaube ich, gar nicht so klar. Mein Papa hat wohl den Braten gerochen, als Musiker, als Künstler. Und spätestens dann war irgendwie klar, dass der Weg vorgezeichnet ist, als ich, wenn so Konflikte im Freundesbekanntenkreis in der Familie war, dann habe ich die Szenen nachgespielt, habe mich auf den Tisch gespielt und habe alle zum Lachen gebracht und auch zum Nachdenken. Und dann haben so einige gesagt, na, das könnte doch der richtige Weg sein.
Ja, und dann ging es auf die Schauspielschule in Berlin und da hast du deine Ausbildung gemacht und auch dein Theaterdebüt dort in Berlin gehabt.
Jein. Also ich habe zwar viel in Berlin Theater gespielt und meine Ausbildung auch da gemacht, unter anderem auch in Salzburg übrigens, an so einem zwischengeschalteten Musical-Kurs von Susi Nicoletti am Mozarteum, super schöne Adresse. Und ja, Ausbildung in Berlin an verschiedenen Stellen, sowohl privat als auch an der UdK mit ein paar Kursen, letztendlich aber auf einer sehr renommierten und tollen Schauspielschule, nämlich von Else Bongers. Da war zum Beispiel auch Götz-George, Ulrich Mattes und so weiter. Und dann bin ich aber, glaube ich, erstmal, muss direkt nachdenken, in die Provinz, ins tiefste Bayern. Und dann aber relativ schnell wieder nach Berlin zurückgekommen und da die ersten Berufsjahre dann weitergearbeitet, ja.
Wie kam der Schritt von der Bühne, von den Brettern, die die Welt bedeuten, vor die Kamera? Also das ist ja auch nochmal eine große Veränderung dann.
Das war so, das sage ich auch immer ganz gern meinen Schülern, die ich coache, die ich unterrichte und Schülerinnen. Das war so eine Geschichte, so ein kleines, ja, vielleicht ist es auch ein Geheimnis in dem Beruf, wenn man etwas nicht so sehr will. Und viele werden jetzt widersprechen, doch, du musst wollen und so weiter. Wenn man etwas nicht so mit so einer leicht ungesunden Energie haben muss, will, ja, dann öffnen sich manchmal Türen. Und bei mir war es so, ich wollte von Anfang an nur Theater spielen, bin deswegen in den Beruf rein, können wir nachher auch gerne ausholen. Und dann bin ich von der Bühne entdeckt worden. Und zwar, ich spielte in der Dame von Maxim eine Rolle in drei verschiedenen Jahrgängen, als jungen, als herangewachsenen Mann und als älteren Mann. Und in der Vorstellung saß ein Agent, nämlich der Hauptdarstellerin, die Dame von Maxim spielte, und die gesamte Berliner Filmwirtschaft. Produzenten, Regisseure, Autoren, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und das war ein ziemlicher Erfolg und meine Rolle war knackig, war toll inszeniert, war eine tolle Teamarbeit. Und einen Tag später klingelt das Telefon, dann war der dran, der Manager, ja, ich würde Sie gerne vertreten, ich sage Ihnen eine grandiose Karriere bevor. Und er hat tatsächlich, also das Jahr nicht mehr aufgehört, ich habe dann wirklich hintereinander weggedreht in meinem 9. Berufsjahr. 9 Jahre nur Theater gespielt vorher.
Ich habe vor kurzem, und das war mir gar nicht bewusst damals, als ich es gesehen habe, die alten Folgen der Schwarzwaldklinik mal wieder gesehen. Und plötzlich tauchtest du da in, ich glaube, 2 oder 3 Folgen auf. Ich meine, das war ja so ein Dauerbrenner. Das waren ja viele Millionen Menschen, die das gesehen haben. Wie war das, plötzlich in so einer Show dabei sein zu dürfen?
Das lag daran, dass bei den Vorsprechen, die ich in Berlin schon gemacht hatte, nach der Schauspielschule, auch der Wolfgang Rademann drin saß. Das ist der Produzent gewesen, der alte von Traumschiff, von der, genau, das wirst du sicherlich wissen, der eine und die andere weiß, wer Wolfgang Rademann war. Und dann hatte ich mich auf dem, der hatte mich auf dem Kieker, Schwarzwaldklinik, Traumschiff und so weiter. Dann war ich, wie ich vorhin ja schon sagte, ein Jahr in der tiefsten Provinz, nämlich in Dinkelsbühl am Landestheater. Und dann flatterte das Angebot rein, damals noch über Telefon und über Brief und so weiter. Und ich bin von Dinkelsbühl nach Titisee-Neustadt immer mit der Bahn gefahren für insgesamt 3 Folgen. Und habe da mit Tini Plate, Barbara Wusso und Sascha Hehn eine tolle Zeit gehabt. Also war super.
Von der Bühne ins Fernsehen, aber auch in die Werbung. Also du wurdest dann quasi auch als Werbegesicht entdeckt und hast ja eine Zeit auch sehr, sehr viel Werbung gemacht.
Ja, richtig. Das war damals noch gar nicht so en vogue. Da sagte man, oh, man ist doch, erst wenn man am Mario Adorf ist, dann macht man Werbung sozusagen als i-Tüpfelchen, als Sahnehäubchen. Ich war da damals frech und ja, ich war jung und brauchte das Geld und habe dann so die eine oder andere verrückte Werbung gemacht, ob das nur für McDonald's war oder Bounty's Küchenrollen. Also durch die Bank weg, immer wieder da mit mir und so ein Polster aufgebaut, ja. Und auch viel gelernt beim Film, bei der Werbung. Sind gute Regisseure meistens und da habe ich ganz schön was mitgenommen.
Ja, gerade bei den Werbungen der Telekom erinnere ich mich, dass da auch andere Größen dabei waren. Rudi Carrell, mit dem hast du, glaube ich, in einem Werbespot mit dabei. Ich weiß nicht,
Jo, am
Udo
laufenden Band.
Lindenberg. Ja. Das war auch spannend, die dann zu treffen, wahrscheinlich mal.
Ja, naja, du bist gut, mal zu treffen. Wir sind ja alle in einem Beruf und den einen oder anderen kannte ich schon. Die Esther Schwein zum Beispiel, mit der hatte ich in der Zeit schon zwei Zweiteiler gedreht, sag mal, zwei Zweiteiler, zwei Filme fürs Fernsehen. Und den Udo Lindenberg kannte ich schon, den Ribbeck den hatte ich schon mal getroffen. Und Nina Hagen war bei mir auch. Es ist irre. Und du hast den Rudi Carrell gerade erwähnt. Das war so mit die professionellste Begegnung bei diesen insgesamt 38 Spots, die ich für den großen Magenta-Riesen gedreht habe. Ich rechne es immer wieder falsch. Ich habe irgendwann mal gesagt, es waren 15 Jahre. Ich glaube, es waren 12 Jahre Zusammenarbeit. Und Rudi Carrell, der war so freundlich und so konzentriert. Ich habe von dem so viel gelernt in diesen, das sind ja so meistens 14 bis 15 Stunden Tage, Arbeitstage. Da war ich ganz begeistert. Auch Udo Lindenberg, den zitiere ich ja immer in meinem Podcast, Mutmacher-Podcast. Als letztes sage ich immer, lasst euch in der Hektik dieser Zeiten eure Seele nicht entgleiten. Und da ist es so, den hat Udo am Set kreiert und den haben die auch reingenommen in den Spot, den ich mit ihm drehen durfte. Und der kam dann, der war kurzfristig krank, hatte eine schlimme Grippe, dann war er wieder da. Der ganze Filmhaushalt blieb stehen und dann kam er wieder und sagte, ach, wisst ihr was, meine Kumpels haben mich irgendwie beraten. Ich kann ja seine Stimme gar nicht nachmachen. Meine Kumpels haben mich beraten. Ich möchte ganz gern so einen Satz sagen, ja, so ein bisschen was auch, ne, es geht ja hier um Geld und so und ja, lass dir. Und dann war irgendwie die Schlusspointe von mir gespielt mit dem schnurlosen Telefon und dann durfte er diesen Satz sagen, ja, Neumann, lass dir in der Hektik dieser Zeiten deine Seele nicht entgleiten. Fand ich cool, hat die Telekom durchgesetzt, wurde gesendet, kostet ja viel Geld sowas. Genau, ja, die Telekom-Zeit.
Ja, die Werbespots noch heute Kult, kann man so sagen. Noch Kult heute auch ist eine Sketch-Comedy, die auch im Fernsehen ganz groß lief, auch in verschiedenen Besetzungen. Du warst am längsten dabei, die dreisten drei. Wie kam es dazu und wie war die Erfahrung da für dich?
Ja, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen wie die Mutter zum Kinde gekommen. Mein damaliger immer noch Manager, von dem ich vorhin schon berichtete, der guckte so ein bisschen auf den Euro, auf die Mark. Und ich drehte damals schon fürs ZDF mit Ulrich Mühe, der letzte Zeuge. Und dann hieß es plötzlich ja zum Casting von den Dreisten Drei. Und da war eigentlich von vornherein irgendwie klar, ich passe da gar nicht in so ein Comedy-Format rein, weil ich bin kein Comedian, auch nach wie vor nicht. Komödiant vielleicht. Und da waren zwei bezaubernde Kollegen, völlig unbekannt noch, der Ralf Schmitz und die Mea Böß. Und wir haben aber so ein cooles Casting hingelegt, dass das also gar keine andere Option war. Die wollten also unbedingt das Ding durchziehen. Und deswegen haben wir dann unsere Verträge wo auch unterschrieben. Und wir waren aber in der zweiten Position, weil Sechserpack war vor uns gebucht auf dem Sender. Und plötzlich gab es interne Streitigkeiten, redaktionelle, und dann wurden wir vorgezogen. Und damit hatten wir einen coolen Start. Wir hatten also wirklich echt gute Karten. Und mir hat es dann Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade eben auch mit den Autoren zusammenzuarbeiten und diese coolen Sketche da irgendwie brühwarm auf den Tisch gelegt zu bekommen und dann auch so ein bisschen mitreden zu dürfen und so. Wir hatten viel Probenzeit. Das war toll bei den Dreisten dreien. Wir haben uns richtig Zeit genommen, für jeden Block eine Woche. Ja, und das unterschreibe ich gerne. Das war eine tolle Zeit, ja.
Du bist ja auch über 5 Jahre geblieben, bis die Sendung abgesetzt worden ist. Ralf Schmitz, Mia Bös, die du erwähnt hast, sind vorher schon ausgestiegen. Wie war es dann mit den neuen Kollegen, die dann dazu kamen?
Es waren sogar 6 Jahre,
Ah, sechs
genau.
Jahre, ja,
Ja,
6 Jahre,
es war mit allen Kollegen war es was Besonderes, aber mit Ralf und Miri war es am besten. Da kann man es eigentlich auf den Punkt bringen.
Ja, es gab ja nochmal eine Neuauflage, die aber nicht so sonderlich erfolgreich war, mit dem großen Mirko Nonchef, der da auch dabei war. Aber
Ja,
da
der
hat nicht mal in
Arme.
alte Zeiten ran gereicht, kann ich auch mal so
Ja, die
sagen.
Armen, Gott, die haben das eingestampft, ja, das ist alles gut. Wir standen alle nicht mehr zur Verfügung. Uns hatte man immer gesagt, es kommt vielleicht noch ein Kinofilm, und darauf haben wir auch immer gewartet und haben auch immer so immer ab und zu mal nachgefragt und so, wo ist denn euer Versprechen? Das haben sie nicht eingelöst, und dann standen wir, glaube ich, auch deswegen alle nicht zur Verfügung, weil er gesagt hat, dann schließen wir lieber mit der Sache ab.
Bevor wir gleich wieder zurück auf die Bühne gehen, lass uns noch mal ganz kurz ins Kino. 7 Zwerge, auch dieser Film war ja auch ein Riesenerfolg, da hast du auch eine Rolle gehabt.
Ja, genau. Das war nur im ersten Teil. Im zweiten Teil konnte ich leider nicht, weil ich Theater gespielt habe. Und aber das, ja, da kommt der alte klassische Satz irgendwie zustande, so ein bisschen: Setze nicht zu viele Komiker oder Comedien an einen Tisch, dann wird es unangenehm, weil jeder sich versucht, die Pointe des anderen zu klauen. Das war am Anfang so. Also, wenn wir zusammen essen gegangen sind, dann war ein Kuddelmuddel und so weiter und war ja nicht richtig lustig. Aber nachher hat sich das eingegroovt und war eine geile Zeit. Also, mein Gott, vor allen Dingen mit Otto, der mit so viel Erfahrung da reingegangen ist und mit seiner eigenen Kohle auch, ne, hat sein eigenes Haus verpfändet, um überhaupt weiter drehen zu können, weil die Dreharbeiten immer teurer wurden. Nee, also wirklich, ja, habe ich gerne gemacht, ja.
Aber jetzt wieder zurück. Du hast es gesagt, die Bühne, das ist, bedeutet dir wirklich alles. Das Theater. Du hast du gesagt, du siehst dich eher auch als Theaterschauspieler. Das Theater hat dich ja nie verlassen. Bis heute spielst du in diversen Inszenierungen oder hast auch selber schon etliche Male inszeniert. Was sind so deine wichtigsten Stücke oder deine größten Momente auf der Theaterbühne?
Ja, also mit Sicherheit gibt es eine Inszenierung, die ich herausheben möchte. Das ist der Sommernachtstraum in Bad Hersfeld, inszeniert von Jörn Hinkel, ist schon ein paar Jahre zurück. Das war toll. Das war in der Anfangszeit. Im Moment spiele ich in Hamburg an Kammerspielen. Die fetten Jahre sind vorbei. Sehr, sehr gut. Bitte kommen, und bevor ich es einfach vergesse, ich bin ja auch mit meinen Lesungen unterwegs und die machen mir mit am meisten Spaß. Demnächst kommt mein viertes Buch raus und mein erster Roman, Maria und Yasemin im Novum Verlag. Und dann starte ich tatsächlich eine schöne Lesereise durch Deutschland, und jeder, der es erleben möchte, kann gerne dabei sein. Ich werde es korrespondieren, und bei diesen Lesungen ist immer eben auch dieser Theatereffekt bei mir dabei. Ich sitze mich da nicht hin mit dem Stuhl und dem Tisch und nur im Glas Wasser, sondern da wird gespielt, da wird aufgestanden, ich steige in die Rollen ein und habe da einen Roman geschrieben, zusammen mit Nikolai Tegeler, der ein politischer Thriller ist und gleichzeitig eine sehr coole Liebesgeschichte. Maria und Jasmin, die Feuer von Teheran.
Sehr schön. Auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, Markus da zu sehen, auf jeden Fall hingehen. Du hast gerade Jörn Hinkel angesprochen. Der ist ja auch in Bad Hersfeld kein Unbekannter. Lange mit Dieter Wedel auch als dessen Assistent, und dann hat er auch die Festspiele übernommen. Du hast viel mit beiden auch gearbeitet.
Ich habe mit vielen beiden gearbeitet, allein 3 Jahre in Worms mit Wedel nur und dann eben noch mal 4 Jahre in Bad Hersfeld, oder lass es 3 gewesen sein, und dann hat ja Jörn übernommen. Die Umstände, die dazu geführt haben, auch zu dem Tod von Dieter Wedel, da möchte ich eigentlich nicht so gerne drüber reden, aber nur dazu kannst du es gerne, wir können es gerne so stehen lassen. Das ist die Gesellschaft und auch der Kulturbetrieb in Deutschland und weltweit ist in einem Umbruch gewesen, und wir sind immer noch noch in einem Umbruch. Und wie neulich mal eine Kollegin von mir sagte, die dominierende Männerwelt, dieses Machotum, dieses Oligarchentum am Tum an den Theatern, das ist definitiv vorbei. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch für die Männer zu lernen, diesen Respekt und diese Umgangsform, diese angemessene Umgangsform mit ihren Kolleginnen zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Das heißt, diese Generation hat noch zu kämpfen. Es ist ja ähnlich wie bei dem Aware- und Diversitäten-Geschichten. Diese Generation kämpft noch, muss noch lernen und die nächste Generation wird es dann wie die Milch, die Muttermilch mitbekommen haben und dann ist es hoffentlich eine Selbstverständlichkeit, der anständige und friedliche Ton am Theater und am Set.
Du hast 2013, da würde ich gerne nochmal kurz zurückkommen, deine Biografie herausgebracht. Da bist du sehr offen über einige, bei einigen Themen sehr offen gewesen. Wie war die Zeit für dich, als du dann quasi so auch in Fernsehshows darüber erzählt hast, wie es dir eine Zeit ging?
Ja, verstehe. Ja, die Frage ist berechtigt. Es war ein bisschen andersrum. Ich war, glaube ich, zum zweiten Mal bei Giovanni Di Lorenzo in seiner Sendung eingeladen, um ein Projekt zu promoten. Ich glaube, beim zweiten Mal war es, glaube ich, sogar eine öffentlich-rechtliche Produktion, genau Der letzte Zeuge. Und er bot mir zum wiederholten Mal seinen Rotwein an. Und dann hat er einen Scherz draus gemacht und gesagt, willst brüskieren? Was ist denn los? Und so weiter. Du trinkst jetzt hier zum zweiten Mal schon. Und dann habe ich das einfach in dem Moment ausgesprochen, dass ich noch eine Weile leben möchte und dass ich eben beschlossen habe, ein achtsames Leben zu führen und zu meiner Sucht zu stehen. Da in dem Moment war es raus, zum ersten Mal gesagt, vor der Kamera, gar nicht geplant. Ups. Zwei, drei Monate später war ich bei Maischberger lass es etwas später gewesen sein. Und inzwischen hatte ich schon angefangen, ein Buch zu schreiben, über das ich noch gar nicht geredet hatte, nämlich Markus, glaubst du an den lieben Gott? Und da habe ich eben einfach auch meine Dankbarkeit gegenüber meiner Higher Power, sprich meinem lieben, liebenden Gott, zum Ausdruck gebracht und auch gegenüber der Selbsthilfegemeinschaft, in der ich lebe, nämlich dem 12-Schritte-Programm, dem ich mein Leben zu verdanken habe, dass ich überhaupt noch da bin.
Ja, hast du schön gesagt. Wie geht's dir heute? Wie geht's Markus Majowski heute? Du spielst noch immer, du inszenierst noch immer, du schreibst ja auch. Also wie sieht das Leben im Moment aus bei dir?
Im Moment ist es so, dass ich mich richtig konzentriert auf die Buchpräsentation vorbereite, Pressegeschichten annehme, achtsam damit umgehe, die Lesung vorbereite, Termine abstimme und das genieße, abends auf der Bühne zu stehen in Hamburg mit den fetten Jahren. Die fetten Jahre sind vorbei. Ich bin in Hamburg zu Besuch, habe meinen kleinen Havaneser-Hund dabei, den Uzi. Den kennt man bestimmt auch schon aus der einen oder anderen Bilderserie oder so. Und ich kämpfe sehr mit meinem Übergewicht und meinem Zuckerkonsum. Und ich komme einfach nicht auf den Trichter, wie ich das lassen kann. Ja, ich habe ja nun so einiges in meinem Leben schon weggelassen, aber ich esse eben sehr gerne und vor allen Dingen auch Süßes. Und nun bin ich gerade dabei, eine gute Struktur zu finden, hier mit Honig und Obst und mit allem Möglichen. Und habe dann dementsprechend auch gleich mich wieder hingesetzt, die Feder gezückt und habe aus dem Janssen ein Soloprogramm geschrieben, mit dem ich dann zum ersten Mal, glaube ich, am 8. Juli in Duisburg bin. Und dann wird man sehen, dass die Leute mich pur erleben, wie ich mit meinen Punden kämpfe und mit ein bisschen Struktur in meinem Leben.
Sehr schön. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, und zwar Charity ist auch ein wichtiges Thema für dich. Du organisierst dich gerade auch für Kinder, Jugendliche. Wie kam es dazu?
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist auf mich damals zugekommen. Wir haben über viele Jahre sehr viel miteinander gemacht. Im Moment ist es ein bisschen weniger. Ich bin aber als Botschafter, stehe ich zur Verfügung. Und das in den ersten Jahren, das war eine coole Geschichte, weil die brauchten mich auch für ein Musikevent. Ich sollte nämlich rappen. Als bekannter Komiker sollte ich auf der Bühne stehen und mit Jugendlichen rappen und die auch beraten, betreuen, um einen Rap zu schreiben. Ja, und dann haben wir das gemacht zusammen. Ich stand da mit Schlabberhosen und mit Basecap und habe dann ordentlich vor mich hingerappt. Da habe ich auch was mitnehmen können. Und das ist auch bei mir geblieben. Ich bin über viele Jahre im Coaching für Willkommensklassen, mache Theaterarbeit mit Flüchtlingskindern in Berliner Einrichtungen, die da auf spielerische Art die deutsche Sprache lernen und besser integriert werden in den deutschen Alltag.
Ja, ganz, ganz wichtige Arbeiten des tollen Künstlers. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an dich. Der Podcast heißt ja Fulda Kultur. Hast du eine Berührung zu Fulda? Warst du schon mal in Fulda?
Ja, ich war da viel spazieren schon. Und ja, das ist für mich irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, die Fulda als solche, als Fluss,
Ja.
oder, ja, das ist schon so, da bin ich auch drin geschwommen. Du kennst vielleicht die Stellen zwischen Bad Hersfeld und Fulda, wo man wirklich reinsteigen kann in den kleinen Fluss, an den Schleusen. Und ich habe eine Verbindung auch nach Rothenburg. Ich finde es ganz toll, was Jutta Bempfer da treibt mit ihrem Bornschisser-Programm und auch mit dem neuen Rothenburger Kölle-Kock. Das ist, was schreiben sie fürs nächste Jahr. Da bin ich mit ihr ganz doll verbunden und drücke dem Kulturbetrieb da bei euch in der Gegend ganz doll die Daumen und bin auch mit helfender Hand und helfendem Wort immer zur Verfügung.
Sehr schön. Über Jutta kam ja auch der Kontakt. Ich habe Jutta und ihre Gruppe ja auch unterstützt bei ihrem letzten Stück, mit ein bisschen auch Regie von außen und so. Ganz, ganz tolle Gruppe, die du erwähnt hast. Schönen Dank, dass du Jutta auch nochmal erwähnt hast. Vielen Dank. Und
Ja, sehr gerne.
vielen Dank auch, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Markus. Wir sind schon fast am Ende.
Toll. Würde ich mich wirklich freuen, wenn du die Gelegenheit hast, wirklich auf mein Buch hinzuweisen. Das ist spannend, als Autor dann zu sehen, wie sowas als Kind auf den Markt kommt und da seine Wege geht.
Ja, vielleicht können wir dich ja auch mal zur Lesung mal nach Fulda holen. Da können wir ja im Kontakt bleiben und schauen, dass wir da auf jeden Fall dich mal hier sehen. Da würde ich mich sehr freuen.
Das wäre toll, mein Lieber. Und du bist jetzt bald Ehemann im hohen Alter.
Ja.
Genau. Mach deine Sache gut, sei anständig zu deiner Liebsten. Und wie sag ich immer so schön, um den Vergleich zu machen, eine liebevolle Frau, die nicht laut sein muss, aber immer recht hat, ist wie Gold. Gold ist sicher. Gold ist das, was vielen Menschen im Alter helfen kann in ihrem Portfolio. Und genau, ist da in eigener Sache. Genau. Eine
Vielen
Frau,
Dank.
die nicht laut werden muss, aber doch immer recht hat, ist wie ein Goldbarren im Safe.
Ich werde es meiner Frau auch gleich oder meiner zukünftigen Frau auch gleich sagen. Jeder Gast bei Voller
Ja.
Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen von unserer Playliste bei Spotify. Und welchen Song hast du dir ausgesucht?
Ich suche mir aus von Pink Floyd den Song Dogs aus dem legendären Album Animals.
Toller Song, tolle Band, eine der besten Bands aller Zeiten. Soweit können wir, glaube ich, gehen. Und ein wunderbarer Gast heute hier bei Voller Kultur. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ihr Lieben, toll, dass ihr dabei seid und Glückwunsch zu einem so tollen Moderator und einem so klasse Podcast. Scherz beiseite, ich sag's noch mal gerne: Lasst euch in der Hektik dieser Zeiten eure Seele nicht entgleiten. Tschüssikowski, euer Majowski.